Als Gemeinde sind wir in gewisser Weise als Mannschaftssport unterwegs. Es gibt auch bei uns Unmengen an Themen, an Dingen, die da sind, Unmengen an Meinungen, an Interessen, die zusammenkommen. Und wir können engagiert und aktiv unterwegs sein und trotzdem, dass manches, was wir tun, eigentlich richtig gut ist und vielleicht auch sinnvoll ist, manchmal an unserem eigentlichen Auftrag vorbei leben und arbeiten. Du kannst Dinge tun in der Gemeinde, die sind richtig gut, die sorgen für Jubel, die findet eine Ladung an Menschen gut und doch bleibt die Frage, passt es mit dem zusammen, was unser gottgegebener Auftrag ist? Weil zu bestimmen oder wer bestimmt, was wirklich gut ist als Gemeinde, ist ja am Ende des Tages nicht eine Mehrheitsentscheidung in diesem Raum, was wir sympathisch finden, sondern am Ende des Tages hängt es an dem, wer Jesus ist und was er uns sagt. Der Auftraggeber bestimmt einen Auftrag und auch ob er erfüllt es. Und so sagt Jesus das beispielsweise in Matthäus 16 zum Petrus, dass er zu ihm sagt, du bist Petrus. Ja, eigentlich heißt der Kerl Simon. Simon, nicht Johannes. Er heißt Simon. Und er bekommt diesen Spitznamen Petrus, ja, der Fels. Rocky könnte man heute hier spitznamenmäßig nennen. Du bist der Fels, ja, und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Also du bist hineingenommen in das, was ich vorhab, aber am Ende des Tages ist es meine Gemeinde und die Entscheidung, was gut ist, was es bedeutet, diesen Auftrag zu erfüllen, das liegt nicht, Petrus, bei dir, was du cool findest, was dein Gusto ist, wie man so schön sagen könnte, sondern an dem, was mein Auftrag ist, sagt Jesus. Und so geht es in diesen kommenden Wochen darum, wofür wir gemacht sind. Dafür sind wir gemacht. Wir haben in den ersten Monaten dieses Jahres geguckt, so unter dieser provozierenden Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist, wer wir durch Jesus sind? Wer sind wir zutiefst durch ihn? Ging es um eine ganze Menge an Aspekten davon. Und der nächste Schritt ist eigentlich zu gucken, als die wir durch Jesus gemacht sind, was hat er mit uns vor? Ja? Wofür sind wir gemacht? Eine Aussage hier bei diesen Identitätsaussagen, wer sind wir in Christus? Hier ist ja das hier geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Also, dass er uns Dinge vor die Nase setzt, für die wir gemacht sind. Und so möchte ich so in den kommenden Monaten an 6 Sonntagen mit euch gemeinsam entdecken, wofür Jesus uns als Gemeinde gemacht hat. Vielleicht sitzt du heute auch drin und fragst dich, hey, wie passt es zu dem zusammen, was wir vor Jahren mal beschlossen haben, zu sagen, hey, wir sind eine generationenübergreifende Gemeinde, die einen Schwerpunkt auf Familien hat. Wie passt es jetzt mit dem zusammen? Vergisst mir das Alte und setzt jetzt einfach hier was Neues an, treibt eine neue Sau durchs Dorf, wie man so schön im Schwäbischen manchmal sagt. Das eine bleibt und das andere gehört dazu. Wenn es um biblische Aufträge für die Gemeinde geht, dann ist es nochmal etwas, das deutlich tiefer liegt, das eigentlich das Fundament ist für alles, was Gemeinde nachher konkret vor Ort tut. Das, wofür wir gemacht sind, dafür ist auch eine Gemeinde in Schöneich gemacht. Sind wir Schöneich? Nein, wir sind Böbling. Halleluja. Ja? Das, wofür wir gemacht sind, dafür waren Christen während der NS-Zeit gemacht. Das, wofür wir gemacht sind, dafür waren Christen im Mittelalter gemacht. Und so weiter und so fort. Dafür waren die ersten Jünger gemacht. Es gibt Dinge, die sind so komplett durchgängig als eine Grundlage, auf das können wir nicht verzichten und alles andere baut dann nachher drauf auf. Es ist wurscht egal, ob wir eine Gemeinde in einer Stadt mit fast 50.000 sind oder ob wir eine Gemeinde auf dem Dorf mit 420 Leuten sind. Und ich war und bin von beiden schon Pastor gewesen. Ja? Die Bedürfnisse lokal sind super unterschiedlich, die Ausrichtungen sind super unterschiedlich. Aber das, wofür beide Gemeinden gemacht sind, ist identisch. Gott hat uns für das Gleiche und selbe auftragsmäßig gemacht. Und so möchte ich das mit dir und mit uns in den kommenden Wochen und Monaten angucken. Und es wird nicht darum gehen, dass wir dir jetzt an jedem dieser Sonntage irgendwie eine neue Aufgabe, die du zu erfüllen hast, auf die Nase drückt. Aber gemeinsam zu sehen, hey, wofür sind wir gemacht? Und das auch immer wieder so ein bisschen in der Hosentasche zu haben und zu gucken, so vergleichsmäßig mit dem, was wir tun, wie passt das zusammen? Wie matcht das mit dem, was wir tun? Ist das identisch oder braucht es eine Ausrichtung? Was ist dran? Und so ist diese Gemeinde, so wie es David vorher gesagt hat, doch auch ein recht bunter Haufen mit unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Interessen. Und doch, so wie beim Fußball, hier bei der Fußballmannschaft, trotz unterschiedlichen Aufgaben auf dem Spielfeld, haben sie miteinander ein gemeinsames Ziel. Im Fußball machst du idealerweise Tore und hältst es bis zum Ende vom Spiel aus auch noch durch. Ja, Tore machen, möglichst keine bekommen und so zu gewinnen. Wofür wir gemacht sind, das nennt Jesus. 6 Aufträge. Und den ersten, den gucken wir heute gemeinsam an und du findest ihn im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, der Vers 37 bis 40. Das ist der erste eigentlich, was Jesus hier nennt, sind 2, weil er es kann, ja, in einem kurzen Abschnitt einfach mal 2 Dinge. Da wird Jesus von einem jüdischen Schriftgelehrten gefragt, von einem Pharisäer, der fragt ihn und der will ihn eigentlich aufs Glatteis führen. Das ist nicht ich habe mal eine richtige, ernsthafte Frage, sondern ich will dich aufs Glatteis führen, Frage. Ja? Und er fragt ihn, Jesus, kleine Frage, was ist denn so das eine wichtige, große Gebot aus den 5 Büchern Mose? Ja? Die ersten 5 Bücher der Bibel, da hat es insgesamt 613 Gebote und Aufträge und Anforderungen Gottes an sein Volk. Ja? Und da ist jetzt die Frage, was ist eine wichtige? Und auf gut Deutsch, du kannst nur einen Fehler machen. Ja? Wenn er das eine betont, meckert man rum, warum er nicht das andere ist. Ja? Wenn er das schnappt, wird hier da wieder einem vorgehalten, was los ist. Oder um so ein bisschen mit den Worten von einem früheren Nationaltrainer unserer Fußballmannschaft zu sagen, wenn ich auf dem Wasser gehen würde, würden sie sich beklagen, warum ich nicht schwimme. Und so ist das ein bisschen die Situation hier so. Man versucht, Jesus herauszufordern und ihm aus dem, was er nachher sagt, einen Strick zu drehen. Und Jesus reagiert darauf. Er antwortet auf die Frage. Und so sagt er diesem Pharisäer, diesem jüdischen Schriftgelehrten Folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Also sagen kann, das fasst alles zusammen, was von der ersten bis zur letzten Seite deines Alten Testaments los ist. Das ist seine Antwort. Unerwartet, doppelt. Und es ist hier bekannt geworden, diese Verse unter dem Doppelgebot der Liebe. Gott zu lieben, voll und ganz deine Menschen hier, die um dich rum sind, zu lieben. Und ich möchte mit dir heute einfach nur in diesen ersten Teil gucken. Worum alles hat Jesus denn her, diese Aussage, du sollst Gott lieben, so voll und ganz. Und er hat es nicht sich selber ausgedacht, sondern die Frage war ja, hey, was ist das wichtigste Gebot? Er hat das Ganze aus dem 5. Buch Mose. Und das ist ein Gebet, das ist sozusagen, was für uns als Christen das Vaterunser ist, war für sie dieses Gebet. Es heißt Schema. Ja? Man hat dieses Gebet danach benannt, was das erste Wort ist. Nämlich das erste Wort ist höre. Und weil die halt kein Deutsch sprechen konntet, hieß es einfach Schema. Ja? Weil das erste Wort Schema heißt, höre, heißt das Gebet so. Wo Jesus eben diese zwei Verse aufnimmt und sagt, wo eben aus dem Alten Testament raus, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und jetzt kommt das, was er zitiert, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das Schema, dieses Gebet, das damals jedes Kind gekonnt hat. Das hat man morgens und abends im Tempel gebetet. Das hat Jesus in seiner Zeit als Mensch kennengelernt. Das war in ihm auch zu Hause. Das konntest du. Das ist hoch und runter gebetet worden. Das war ganz klar, wofür das Schema da ist. So mit diesem Ziel zu sehen, hey, Gott soll hochgehoben werden. Oder anders formuliert, hey, wir wollen Gott ehren und lieben mit all dem, was wir sind. Wir wollen Gott durch unser ganzes Leben ehren und lieben. Das ist diese Zielsetzung, die drinsteckt. Nur das Ding ist ja so ein bisschen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du musst mich lieben. Klappt das? Also wenn irgendjemand dir hier so 40 Zentimeter vor die Nase hinsteht, ich würde erstmal, je nachdem, wer sich 3 Schritte zurück machen, ja, weil es einfach mal zu viel ist. Aber dass Gott so sagen kann, hey, lieb mich mit all dem, was dich ausmacht. Kann man das erzwingen? Kann man das fordern? Wenn ein Mensch, irgendjemand so auf mich zugelaufen käme, würde ich einen Schritt zurück machen und sagen, wow, 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 wow. Ja, das ist mir zu viel des Guten. Und vor allem, wie kann man Emotionen aus einem Menschen rauspressen, wie Saft aus einer Zitrone? Klappt das? Nein, das tut es an sich nicht. Das ist an sich, wäre das schwierig bis unmöglich. Aber nochmal, wer kriegt das Gebet auf den Weg mitgegeben? Das Volk Israel. Die stehen kurz vor ihrem zukünftigen neuen Zuhause. Die haben mit Gott eine riesige, lange Geschichte. Die haben erlebt, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat, wo sie Sklaven waren. Der sie beschützt hat, als die Ägypter ihnen hinterhergejagt sind, die durch ein geteiltes Meer hindurchgekommen sind und hinter ihnen klappen die Wellen wieder zusammen und sie sind durch und ihre Verfolger nicht. Die haben erlebt, wie Gott 40 Jahre sie versorgt, Tag für Tag für Tag. Die haben erlebt, wie Gott treu ist, als sie es überhaupt nicht waren. Die haben erlebt, wie er sie nicht aufgibt. Und jetzt, als Leute, die so eine Geschichte haben, ja, die noch über ihre Generation an sich hinausgeht, bekommen sie gesagt, hey, mit diesem Gott hast du es doch zu tun. Die wissen und sehen, hey, das ist nicht jemand, der einfach eine Forderung stellt, sondern der mit seinem ganzen Wesen da war, der mich nicht losgelassen hat. Dieser Gott, er ist das Beste, was uns passieren konnte. Und das macht eine ganz andere Situation aus. Und auch an dich und mich, wenn wir das hören, hey Gott, mit unserem ganzen Leben zu lieben und zu ehren, am Ende des Tages ist eigentlich nur eine Reaktion auf diesen Gott, der dich und mich irgendwo gesucht hat, gefunden hat, der dich begleitet hat, da ist, mitten in dem, wo es gerade hoch oder wo es bei dir gerade tief geht. Dieser Gott, der sagt, ich lass dich nicht irgendwie alleine hängen. Ich habe dich gesucht, ich habe dich gefunden. Ich habe durch meinen Sohn Jesus alles für dich gegeben. Es ist mein tiefster Wunsch, bei dir zu sein. Wenn es darum geht, Gott zu lieben, ist es nicht so, dass er sagt, du musst jetzt, ja, wie wenn man die Zitrone mit aller Gewalt auspresst. Sondern es ist diese Einladung, hey, du kennst mich. Vertrau mir von ganzem Herzen. Du kennst mich. Es ist nicht irgendwie was aus dem Nix raus, sondern du kennst mich, wer ich für dich bin, was ich für dich getan habe, wer ich für dich sein will. Liebe ist eine Reaktion, zu sehen, wie gut er ist zu uns. Nicht was du initial leisten müsstest, sondern die Reaktion drauf, mit wem habe ich es hier zu tun? Mit diesem guten Gott. Shemua sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all dem, was dich ausmacht. Das Ding ist, wir haben hier 3 Begriffe, wie wir Gott lieben können. Mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit aller Kraft. Ja? Und vielleicht freust du dich schon innerlich, hier den Bizeps anzuspannen, weil, jawohl, Gott mit ganzer Kraft Abfahrt. Ja? Das Ding ist, die Menschen, die damals das gehört haben, die haben eine komplett andere Denkweise als du und ich. Die ticken anders und mit den Worten verbinden die ein bisschen was anderes. Gott mit dem ganzen Herzen zu lieben, das wirkt sehr feminin und sehr emotionsbezogen. ja, das klingt irgendwie, ah, ja. Auch das hat seinen Platz, nur damals, das Volk Israel, das hat mit dem Herz nicht gefühlt, das hat mit dem Herz geplant. Das Herz im jüdischen Sinn war der Ort, an dem du denkst, an dem du Pläne machst. Die haben kein Wort für Gehirn gehabt, das war irrelevant. Sondern das Herz ist der Ort, an dem du Pläne machst, an dem du logisch denkst, an dem du Entscheidungen triffst. Und so bedeutet es, Gott mit meinem ganzen Herzen zu lieben und ihn anzubeten, ihn zu lieben mit den Gedanken, mit den Plänen und den Entscheidungen, die wir treffen. Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihn auch mit ganzer Seele zu lieben. Und auch da spielt uns unsere Kultur wieder so einen Streich, weil wir denken, ja, die Seele, das ist irgendwas so ein bisschen in uns. Und man denkt in unserer Kultur, ja, Seele, das hast du. Im Jüdischen ist das Verständnis, eine Seele bist du. Du bist eine Seele. Der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine. Es gibt drei Worte, die alle das Gleiche bedeuten. Seele, Atem, Kehle. Ja? Und wie das zusammenhängt, das könnte man relativ schnell hier gucken, indem ich den Michael von Porsche hier nach vorne hole und den einmal am Hals pack und zudrücken würde. Mache ich natürlich nicht, aus diversen Gründen, weil ich den Kanal sehr, sehr gern habe und ich würde es auch sonst mit niemand machen, aber der Hals ist recht entscheidend, ja? Die Kehle ist recht entscheidend. Wenn da keine Luft mehr reinkommt, wird es recht schwierig. Wenn durch deinen Hals keine Nahrung mehr reinkommt, wird es schwierig. Wenn du nichts mehr zum Trinken durch den Hals kriegst, wird es schwierig. Und so bedeutet es, dass wir ein lebendes, atmendes Wesen sind, das Bedürfnisse hat, ohne die es nicht leben kann. Und so bedeutet Gott zu lieben, nicht nur mit unserem ganzen Herzen, wo die Entscheidungen, Pläne und so weiter sind, sondern auch mit der ganzen Seele, mit unserem Körper, mit unserer Lebenskraft, mit unseren Bedürfnissen. Und das Dritte, Gott zu lieben, nicht nur mit unserem ganzen Herzen, wo gedacht wird, mit der Seele, was unser Körper, unsere Lebenskraft, unsere Bedürfnisse sind, sondern auch das Dritte, mit deiner ganzen Kraft. Na da, denk mal als Deutscher, jetzt geht's, so die Ingenieure unter euch, jetzt geht's um Newton. Ja? Jetzt geht's um Kräfte, die man messen kann, die man hier mit irgendwelchen Apparate hier erzeugt oder mit dem Drehmomentschlüssel irgendwie sauber einstellen kann. Das, was hier steht, geht nicht um physische Kraft, nicht um Bizeps, den du anspannen kannst und hier die Pakete, die du getragen kriegst. Das Wort, das dahinter steht, bedeutet eigentlich so viel wie sehr und viel. Gott zu lieben mit deinem ganzen sehr und viel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gott zu lieben mit deiner ganzen Sehrigkeit und Vieligkeit macht es irgendwie nicht so sonderlich viel besser. Das, was es am besten übersetzen würde, eigentlich ist zu sagen, hey, Gott zu lieben mit unseren ganzen Möglichkeiten, mit unseren Ressourcen, mit den Fähigkeiten, die wir da haben. Und so entfaltet sich da so ein Bild, wenn man das Schema anguckt, was es heißt, Gott zu lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit all diesen hier Gedanken, mit den Plänen, mit den Entscheidungen, die du triffst. Mit deiner ganzen Seele, mit deinem Körper, der Lebenskraft, deine Bedürfnisse, die du hast. Mit deiner ganzen Kraft, das heißt eben diese Möglichkeiten, die Gelegenheiten, die Fähigkeiten, die Ressourcen, die da sind. Genau dafür, Gesundheit, sind wir gemacht. Gott zu lieben mit all dem. Am Ende des Tages lässt sich's ganz einfach zusammenfassen unter diesem Stichwort Gott anzubeten. Gott, wir wollen dich mit unserem Leben, mit dem Ganzen ehren und lieben. Mit dem, was du uns an Kraft, an Möglichkeiten, an Kompetenzen, an Möglichkeiten zu denken, zu entscheiden gibst. Wir wollen dich mit dem lieben, wer wir sind. Das ist so sein tiefstes Anliegen und eben mit der erste Auftrag zu sagen, hey Gott, wir wollen dich lieben mit unserem ganzen Herzen und wir wollen dich ehren. Das Ding ist, wenn man das Stichwort Anbetung irgendwo hat, dann geht bei ganz vielen relativ schnell hier sowas auf Richtung hoch die Hände Wochenende. Ja? Es wird recht schnell verbunden mit Lobpreis. Mit dem, dass wir als Gemeinde gemeinsam Lieder singen, in denen das zum Ausdruck kommt oder vielleicht noch Psalmen lesen, die Gottes Größe beschreiben, und das ist definitiv eine Form davon. Ein Beispiel, Psalm 95, wo es heißt, auf, wir wollen dem Herrn zujubeln. Lass uns den Fels unserer Rettung preisen. Hey, wir wollen mit Dank vor sein Angesicht treten. Lasst ihn mit unseren Gesängen hochleben. Das ist ein Ausdruck davon, zu sagen, Gott, du bist so gut, wie dich wollen wir ehren und hochheben. Und es passiert mit, durch das, dass wir singen, dass ihr uns helft, durch das Singen Gott zu begegnen. Das passiert durch die Psalmen, die wir beten. Und ich weiß, eine ganze Reihe von euch in diesem Raum, denen tut Lobpreis voll Gas gut, um Gott zu begegnen. Und das, was in euch zum Schwingen bringt, was mit Worten ohne Melodie vielleicht nicht so passieren würde, wo das Gebete mit Melodie sind, die einen Zugang schaffen, den du vielleicht sonst nicht hättest. Und in gewisser Weise bin ich eher ein kognitiverer Mensch, aber ich merke trotzdem, wie gut einem das tut, zusammen mit so einer ganzen Mannschaft Gott zu loben. Vielleicht nicht direkt vor der Predigt, da bin ich wahnsinnig angespannt auch nochmal und denke über alles nach. Da dürft ihr mich als Lobpreis-Team dürft ihr mich nicht angucken, weil ich bin kein guter Gradmesser dafür, was hier in diesem Raum passiert. Ich gucke grimmig, überlege nochmal. Aber wenn das nicht da ist und man sich voll und ganz dem hingeben kann, bin ich so froh, dass wir das als Gemeinde miteinander haben. Und das ist großartig, um das Miteinander Gott zuzusingen, wer er für ihn ist. Und manchmal ist es auch gut, dass das die anderen für mich singen, wenn meine eigenen Worte gerade und meine Emotionen gerade da nicht mitkommen. Dass wir ihm das zusingen. Gott, wir haben dich lieb und wir wollen dich hochheben, wir wollen dich ehren. Kurze Frage, wie viele Minuten am durchschnittlichen Tag bist du mit Lobpreismusik und Psalmen beschäftigt? Einfach mal kurz gefragt, ja, so die innere, hart strukturierte Leute, die jede Minute ihres Tages irgendwie tracken und aufnehmen. Ist wahrscheinlich überschaubar. Außer du bist Musiker, hier so von Herzen und bist in der Bibelstunde und am Sonntag hast du dann auch nochmal hier Lobpreis, ja, dann häuft sich das in dieser Woche vielleicht an. Richtig gut. Je nachdem, wie viel Freude man an Musik hat und wie das von der Lebenssituation und den Begabungen her passt. Und doch, das Verhältnis zum restlichen Tag, das ist wahrscheinlich, na, da wird es wahrscheinlich relativ wenig sein. Vielleicht sind deine Kollegen auch ganz froh, dass du nicht mitte im Großraumbüro plötzlich hier aufstehst, die Arme hochhebst und beginnst zu singen. Ja? Wäre witzig, als Beobachter mit Popcorn in der Hand, vielleicht. Aber nochmal, das Singen, das zu beten, das ist ein guter Ausdruck von Anbetung und das ist wunderbar. Und doch, wenn du ins Schema hineinguckst, dieses Gebot, das Jesus sagt, hey, das bringt es auf den Punkt, was Anbetung ist, dann merkst du recht schnell, dass es nochmal deutlich mehr gibt. Gott mit meinen Gedanken, mit meinen Plänen und Entscheidungen und Wünschen zu ehren, das braucht nicht zwingend eine Melodie. Gott mit deinem Körper, deiner Lebenskraft und deinen Bedürfnissen zu ehren, das geht auch ohne erhobene Hände. Gott mit deinen Möglichkeiten, Gelegenheiten, Fähigkeiten und Ressourcen zu ehren, das wird selten von einem Lobpreisteam begleitet. Auch wenn es ziemlich cool wäre, ehrlich gesagt. Singen und Beten ist ein kraftvoller Ausdruck davon. Und für viele von euch ist es sehr bedeutsam. Und gleichzeitig macht Jesus das in Matthäus 15 sehr, sehr deutlich, dass unsere Worte und unsere Lieder zum Rest irgendwie passen müssen. Da redet er auch mit so Leuten wie den Pharisäern, sagt er, ihr Heuchler, ja, was der Prophet Jesaja, also ein Prophet aus dem Alten Testament, gesagt hat, das trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, ja, mit dem, was sie sagen und singen. Aber im Herzen ist es weit weg von mir. Vielleicht ist das ein Moment, wo du kurz zweimal tief durchatmen musst und sagst, ja, zweimal tief durchatmen. Was Jesus hier sagt, das klingt vielleicht brachial hart, aber es kommt von jemandem, der so tief daran interessiert ist, dass wir mit unseren Worten, mit unseren Liedern und auch genauso mit unserem Herz, unserer Seele und mit unserer Kraft bei ihm sind. Sein Ziel ist es, dass wir mit all dem bei ihm sind. Und an den Punkt kommen, immer wieder neu zu sagen, hey Gott, wir wollen dich durch unser Leben ehren und lieben. Wir wollen dich ehren und lieben mit dem, was wir sind. Wir werden das nicht tun als Leute, die das perfekt hinbekommen, sondern als Leute, Jesus, die dir eher hinterher stolpern, die Vergebung brauchen, die es nicht aus eigener Kraft hinkriegen, aber wir wollen dich lieben und ehren mit dem, was uns ausmacht. Wir wollen dich ehren und lieben mit dem, was der jüdische Mensch unterm Herz versteht, mit den Gedanken, mit den Plänen und Entscheidungen. So kann es sein, du kommst in dieser neuen Woche an eine Situation, wo du sagst, wenn ich diese Entscheidung treffe, habe ich einerseits vielleicht die Möglichkeit, Gott damit zu ehren oder ihn nicht zu ehren. Und vielleicht führt dich das in eine wahnsinnige Spannung hinein. Hier so, Domi hat das vor ein paar Wochen im Gottesdienst erzählt, wie ihm das in der Arbeit ging, zu sagen, was treffe ich jetzt für eine Entscheidung? Wie kann ich mit dem, was ich tue, dich ehren? Vielleicht bedeutet es für dich, Gott mit deiner Seele, mit deinem Körper, mit deiner Lebenskraft und deinen Bedürfnissen zu ehren. Und sagen, hey, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Körper, der nicht nur ein Instrument ist, sondern der Gottes Geschenk ist. Ihn als solches behandeln. Vielleicht bedeutet es manchmal, Gott zu ehren mit seinem Körper, auch ihm den Schlaf zu geben, der notwendig ist. Darf man das in der Predigt sagen? Klingt das nicht zu sehr weltlich lebensoptimierend? Nein, auch das ist ein Teil davon, zu sagen, hey Gott, wir ehren dich mit dem Körper, den du uns gegeben hast und wir wollen ihm das geben, was er braucht, weil du uns so gemacht hast. Und das Letzte, Gott zu ehren und zu lieben mit den Ressourcen, mit den Fähigkeiten. Es gibt so ein Gebet, das bewegt mich immer wieder und manchmal hier bete ich es, wenn wir vorm Gottesdienst miteinander beten mit Leuten oder einfach so zwischendrin oder ich merke das auch bei unterschiedlichen Projekten, merke ich das immer wieder, dass das so ein Gebet ist, das kommt immer wieder zu mir zurück. Da muss ich gar nicht viel drüber nachdenken, es kommt immer wieder zurück und ich merke, dass es einen riesigen Unterschied für mich persönlich macht. Ich habe ein ganz einfaches Gebet und das funktioniert so. Jesus, ich bitte dich darum, dass das, was wir oder was ich mache, dass es dich Vollgas ehrt und dass es deiner Gemeinde dient. Und du musst nicht in meiner Rolle sein, um genau das Gleiche zu beten. Zu sagen, Gott, mit dem, was ich heute mache, ich wünsche mir, dass es dich Vollgas ehrt und dass es den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dient. Vielleicht ist es im Kontext von Gemeinde, vielleicht ist es einfach in der Abteilung, in der du tätig bist, vielleicht ist es dein Nachbar, vielleicht geht es um deine Geistesgabe, brachial gut kochen zu können oder hier vor Leute da zu sein, zuzuhören, etwas zu tun. Mal in der Gemeinde, mal bei den Leuten um dich rum, mal in deiner Familie. Aber zu sagen, Gott, das, was ich mache, ich wünsche mir, dass es dich Vollgas ehrt und dass es deinen Menschen gut tut. Und weißt, und damit komme ich dann hoffentlich auch gleich zum Schluss. Wenn ich so bete, und mit der Haltung in das hineingehe, was ich mache, merke ich, da passiert, was das irgendwie wie ein Schalter umdreht. Es soll diese verrückte Art von Menschen geben, die Dinge sehr genau nehmen. Ja? Wenn du zu der Sippe gehörst, du musst nicht zwingend die Hand heben, aber wenn du zu der Mannschaft gehörst, die sagt hier, Dinge müssen mindestens 115%ig gemacht werden, bist du in guter Gesellschaft, ich gehöre auch zu dieser Sippe, ja? Herzlich willkommen. Gut so, dass es dich gibt. Und ich merke gerade, als solche Menschen, wo manchmal eher die Frage ist, mache ich das jetzt gut genug? Ist das jetzt ordentlich genug? Was denken vielleicht sogar die Leute? Ja? So dieses schwäbische Sozialprinzip hier. So, was sagen die drüber? Finden die das auch gut? Ja? Und statt so zu gucken, mache ich das gut genug? Was denken Menschen? Zu sagen, Gott, ich wünsche mir, dass es dich Vollgas ehrt, was da mit der menschlichen Kraft, der Begabung, die du gegeben hast, passiert. Ich wünsche mir, dass es dich ehrt und dass es dir Leute dient. Und plötzlich passiert etwas wahnsinnig Befreiendes. Nämlich weil ich merke, das, was dabei entsteht, ist viel besser als dieses immer so ängstlich kritisieren, gucken, machst du das jetzt gut genug, sondern ich habe das die Tage jemandem auf den Zettel geschrieben, zu sagen, da, wo ich nicht auf mich gucke, sondern auf die Leute und darum, dass es Gott ehrt, performe ich besser. Ja, wie man so neudeutsch sagen würde. Da passiert etwas Besseres, als dieses kritisch auf sich selber gucken, sondern zu sagen, Gott, ich will, dass es dich ehrt und dass es deine Leute dient. Und ich glaube, diese Haltung macht einen riesigen Unterschied. Weil das ist der erste Teil eben davon, dafür sind wir gemacht. Wir sind gemacht, unseren guten Gott zu ehren. Paulus, und somit kommt wirklich endlich der Schluss, der kann den Christen in Korinth sagen, hier, ob ihr esst oder trinkt oder ob ihr sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dafür sind wir gemacht. Vielleicht mit der Entscheidung, die du morgen triffst, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, mit den Fähigkeiten, mit den Aufgaben. Und dazu sagen, Gott, ich will dich Vollgas damit ehren. Nicht perfekt, nicht aus eigener Kraft, aber aus Antwort darauf, wer du für mich bist und was du für mich getan hast. Ich will dich hochhalten und ehren. Wenn du möchtest, lade ich dich ein, in der Stille mit ihm zu reden und ihm zu sagen, was dich aus dem, was du gehört hast, gerade beschäftigt. Guter Gott, du kennst uns jeweils, unsere Geschichte, wie wir zu dir stehen, wie wir zu dir gefunden haben oder besser gesagt, wie du uns jeweils gefunden hast, uns gesucht und gefunden hast. Wer du für uns warst und wer du für uns bist, wo wir über dich staunen und sehen, hey, wie gut und wie wunderbar und liebevoll du zu uns bist. Wie du uns nicht in dem zurückgelassen hast, in dem wir früher waren, sondern mit uns einen Weg gehst, dir hinterher. Und aus dem Sehen und aus dem Wissen, aus dem Spüren, wer du bist, wollen wir dich, guter Gott, lieben. Lieben und ehren, dich hochhalten und dir sagen, du bist uns wichtig. Wir wollen dich anbeten als Leute, die es nicht perfekt können, als Menschen, die manchmal auf Vollgas in sich selber vergessen unterwegs sind und auch immer wieder neu zu dir kommen und das tun und leben, wozu du uns auch gemacht hast, nämlich dich zu ehren. Und ich bitte dich um Erfahrungen in dieser neuen Woche, die zeigen, was es heißt, als Leute zu leben, die dich von ganzem Herzen lieben und ehren, die bereit sind, sich mit dem, was du uns anvertraut hast, einzusetzen, damit es dich hochhebt und dich hochhält und dich ehrt und gleichzeitig zum Segen für Menschen wird. So hab Dank für den Sonntag. Danke für die Zeit als Gemeinde miteinander, um das gemeinsam zu sehen, sich gemeinsam auf dich auszurichten und sei es in Teilen gemeinsam oder auch einzeln in diese Woche zu gehen, im Wissen, hey, dafür sind wir gemacht, dich zu lieben, der Gott, der uns zuerst gesucht, gefunden und geliebt hat. Amen.